Online-Marketing, Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß!
Hi und herzlich willkommen bei den 121 Stunden Live, Episode 14. Wow, wie die Zeit rennt. 1, 4, 14. Wir sind richtig fix unterwegs. Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt. Und mit mir hier ist der Patrick. Aber bevor ich den Patrick jetzt zu Wort kommen lasse, verrate ich euch noch, wieso es sich ganz besonders lohnt, auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Denn unser heutiger Gast ist absoluter YouTube-Profi und er wird dir die No-Gos verraten, die du dir bei deinem YouTube-Video unbedingt verkneifen solltest. Also jetzt geht's los. Viel Spaß mit Patrick.
Ja, aber ganz viel Spaß. Ich freue mich auf unsere 14. Ausgabe, 14. Show. Und ich bin immer noch Patrick Klingberg, Trainer für die Themen Online-Marketing und SEO bei der 121 Watt. Und hier gibt's halt auch 121 Stunden als Newsletter verpackt. Und in diesem Live-Format betrachten wir halt so die Highlights, Lowlights der Woche. Und ja, Sarah, du hast es ja schon gespoilert. Wir haben hier den YouTube-Experten, den Video-Experten. Ich blende hier einfach schon mal den Namen ein und dann kommt es auch wirklich hier zu der Daseinsberechtigung. Hashtag hier bei Jens Neumann einfach machen. Was er darunter versteht, das wird er uns bestimmt auch gleich selber einbläuen. Denn wenn jemand es versteht, das Feuer zu den Themen Brand und Video zu entfachen, dann ist es Jens. Ich will gar nicht hier seine Vita spoilern, denn ich denke mal, so wie in seinen Vorträgen auch, wird er das hier heute in unserem Format spannend und didaktisch wertvoll einbinden. Didaktisch wertvoll heißt, dass auch tatsächlich große Firmen ihm vertrauen. Zu nennen wären da Apple, Google, Lufthansa, die er entsprechend schon aufgeschlaut hat, die an seinen Lippen kleben, auch an seinen Remote-Lippen. Auch darum soll es heute gehen. Von daher ein kräftiger digitaler Remote-Applaus. Jens, schön, fantastisch, großartig, dass du da bist. Du darfst jetzt mein Intro relativieren.
Was für ein Intro, mein lieber Patrick. Herzlichen Dank. Das ist ja unglaublich. Aber dein Redeanteil war jetzt ein bisschen länger als 30 Sekunden. Ne? Da müssen wir noch dran üben. Aber vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr, sehr gerne. Ja, das mit den 30 bis 40 Sekunden ist immer so bei den Online-Marketern, die sich so in ihrer eigenen Bubble bewegen, immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben das große Ziel, uns möglichst häufig abzuwechseln. Deswegen, Patrick, starte doch mit uns gleich mal rein in die Themen des heutigen Newsletters.
Ja, absolut. Also wir haben uns hier wieder so die Creme-Stücke aus dem Newsletter für dich rausgepickt und es geht direkt los und zwar von Blink, Videokonzeption und zwar im Verbund mit Storytelling, wie man das halt richtig einsetzt. Die Frage ist natürlich hier und ergänz auch gerne natürlich mein Intro auch nochmal mit deinem Hintergrund. Storytelling hatten wir auch tatsächlich schon im Rahmen von Growth Hacking da draußen, im Verbund auch mit Marken, mit Brands. Aber wenn du so das Thema Storytelling für dich hörst und Videokonzeption, was ist so die erste Assoziation bei dir?
Die erste Assoziation bei mir ist in den 90er Jahren, wie ich ein Konzept auf den Tisch gekriegt habe. Ich habe damals Musikmarketing gemacht und im Konzept steht, euer Rapper ist ein Fischer und fischt Fische auf seinem Fischerboot. Ja, das ist das Storytelling gewesen. Da dachte ich so, scheiße, wir sind eine coole Danceband. Okay, wir waren nicht cool, wir waren cheesy. Also für die, die es vielleicht kennen von damals, Coco Jumbo war unser Welthit, Mr. President war meine Band. Und ja, und da war dieses Konzept. Und ich dachte so, nee, das muss anders geschrieben werden. Und habe mich da einfach rangesetzt. Damals hieß es noch Geschichten erzählen. Heute heißt es Storytelling, ja. Also Geschichten hat schon mein Urvater erzählt. Ist irgendwie nichts Neues. Aber mit dem Thema Storytelling wird es natürlich cool. Und da habe ich einfach reingeschrieben, hey, wir müssen in Miami Beach am Strand mit einem rosa Cabriolet durch die Gegend fahren, weil ich schon immer mal nach Miami Beach wollte und immer in einem rosa Cabrio rumfahren wollte. Es war ein Chevy. Und natürlich sind wir dann nach Miami Beach geflogen. Geil. Und so habe ich dann gelernt, so über die Schultern zu gucken, Regisseur, Kameramann etc. Und so habe ich dann auch rausgefunden, wie macht man Videos, wie macht man Storytelling. Und ja, Storytelling ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Sarah, kennst du den Unterschied zwischen Storyforming und Storytelling?
Du stellst mich jetzt hier gleich auf die Probe. Also ich kann jetzt ein bisschen dumm rumraten und mich damit brutal blamieren. Ich habe eine grobe Idee, aber wie sagt der Patrick immer so schön, schlau uns doch alle mal auf, bitte.
Ja, Patrick, du? Irgendeine Idee?
Ja, ich würde es jetzt für mich so definieren mit Storyforming, dass ich vielleicht sogar die Konsumenten mehr die Geschichte formen lasse, als ich sie erzähle.
Okay, es ist tatsächlich was anderes. Es ist das, was viele Menschen falsch machen. Storyforming ist so, das passiert am Anfang, das wollen wir, das kommt dann, das kommt dann, das kommt dann, das kommt dann. Im Prinzip so, ja, der Patrick ist geboren und dann ist er zur Schule gegangen und dann ist er aufgewachsen und dann hat er die Sarah kennengelernt und dann haben sie zusammen 121 Watt, 108 und das ist Storyforming und das machen viele in der Produktion falsch, weil sie so nämlich linear eine Geschichte erzählen. Storytelling wäre aber, dass du vielleicht mit Sarah anfängst und einer Blitzidee und sie sagt, wen brauche ich denn dazu? Und dann reist sie zurück und sieht den kleinen Patrick auf dem Schulhof, wie er schon seine Mütze verkehrt rum anhat und sagt, den brauche ich bei mir. Und dann sind wir im Storytelling.
Ach, okay, verstanden. Aber genau dieser Ansatz und auch nochmal davor gespult, Videokonzeption. Ich hatte jetzt heute auch wieder ein Webinar und ganz oft kommt die Frage, verstanden, aber wo fange ich an? Hast du da so ein paar Impulse, wo setze ich überhaupt an bei dieser Videokonzeption?
Ja, naja, gut, also du musst ja natürlich erstmal, das erste Ding ist, was ist das Ziel? Das ist ja immer klar. Und kein Video ohne Ziel. Wir machen Videos, um Emotionen zu transportieren. Emotionen in bewegten Bildern manifestieren sich besser und schneller im Gehirn als Geschriebenes oder Gesprochenes. Und da müssen wir mit anfangen. Was ist denn das Ziel? Was soll sich in meinem Kopf manifestieren? Und mit diesem Ziel gehe ich in die Konzeption. Und die Konzeption, der erste Schritt ist, was will ich erzählen? Das ist das Storyforming. Dann weiß ich, okay, ich brauche das Produkt, ich will das Ziel haben, ich brauche den CTA und so weiter. Und dann gehen wir ins Storytelling. Und da gibt es drei Möglichkeiten des Storytellings. Erstens, einfach und authentisch sein. Ganz einfache Nummer, einfach erzählen, authentisch sein, so wie ich euch jetzt gerade mein Leben erzähle oder meine Ideen erzähle. Das ist das eine. Jetzt habe ich schon 30 Sekunden übersprungen von meinem, aber ihr müsst mich einfach unterbrechen, wenn ich weiterrede. Dann haben wir die Möglichkeit dieser so dominanten Heldenreise. Das ist natürlich, kennt jeder irgendwie so. Ich mache mich auf, muss Dinge machen, scheitere, gewinne neue Fähigkeiten, komme zurück in mein altes Leben, wo nichts mehr so war. Da machen viele den Fehler, dass sie nicht verstehen, wer ist eigentlich der Held und wer ist der Mentor in der Geschichte. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und das Dritte, und das habe ich so ein bisschen in die Welt gebracht, ist das Thema WILD. W-I-L-D steht für Wow-Effekt, interessant, logisch, do it. Und das ist eine neue Reihenfolge, in der du Bilder erzählen lassen musst.
Ja, verstanden. Und trotzdem sehen wir dann Werbung von Magnum, wo eine halbe Stunde ein Adler durch eine erste Metallfabrik und dann ist es doch eine Schokoladen- und Eisfabrik fliegt und auf der Schulter der Frau im Abendkleid landet, die dann in der 45. Sekunde vom Magnum Eis abbeißt.
Ja, kommt drauf an, wo du das Video einsetzt. Ne? Ja. Also es gab mal letztes Jahr, vielleicht, Sarah, hast du es vielleicht gesehen, kurz vor den Tagesschau, teuerste Stunde ever, also gut, sind wir jetzt nicht im Online-Marketing, aber da gab es eine 30 Sekunden Werbung letztes Jahr im Sommer, Liqui-Moly. Liqui-Moly ist ein Motorenzusatzöl und das ging nur Liqui-Moly, Liqui-Moly. Liqui-Moly. Das ist so das Seitenbacher-Müsli-Prinzip, sage ich dazu immer. Ja? Also die Leute, die so noch nie von dir gehört haben, da kannst du natürlich den Namen öfter und öfter und öfter wieder verwenden. Was Magnum sich dabei gedacht hat, ist ja auch eine Art von Storytelling. Wir versuchen ja auch, den Menschen oder dem Zuschauer, der Zuschauerin mit auf die Reise zu nehmen und ihm zu sagen, hey, was wäre, wenn du mein Produkt ausprobierst? Wie würde sich dein Leben verändern? Wie fühlst du dich, wenn du mein Produkt nimmst? Und das hat vielleicht versucht, Magnum mit diesem Eis und dieser Story zu machen, dass es ein bisschen mehr luxuriös ist, dass du dich besser fühlst, dass du dich belohnst, dass du dich in eine andere Welt katapultierst.
Ja, ich denke halt nur gerade an das Storyforming, was du mir beigebracht hast, weil da ist es ja dann so, auch wenn wir an die Aufmerksamkeitsspanne da draußen denken, also jetzt, ne, auch egal ob klassische Medien oder Online-Medien, ist ja da die Botschaft viel zu spät,
Ja,
wenn ich das
genau.
richtig
Also,
verstanden habe.
ja, das ist ja dieses Wild-Prinzip, ne? W für Wow. Also du musst starten so kurz vor dem Cliffhanger mit so einem Wow-Bild. Irgendetwas, was mich in das Video reinzieht. Einen Thumbstopper sozusagen haben, bei den Geschwindigkeiten, wie wir durchs Internet scrollen. Dann I, Sarah, was glaubst du, für I steht für? Habe ich vorhin erwähnt?
Interesting. Ich habe tatsächlich
Nicht aufgepasst. Interessant. Genau,
durchgefallen.
jetzt musst du interessante Sachen bringen, aber immer noch nicht produktnah.
Jetzt
Ja,
muss ich
also
aber ganz
Produkt.
kurz mit dir diskutieren. Mit meinem Interesting bin ich so nah an deinem Interessant, dass ich
Stimmt.
finde, ich zumindest einen halben Punkt verdient
Ja,
habe.
du hast, du bist natürlich im Dinglischen drin, da ist völlig klar. Du bist ja auch die absolute Expertin, was Content angeht, und da musst du natürlich auch Dinglisch sprechen, ne?
Logisch, sonst klinge ich nicht wichtig genug.
Ja klar, das ist ja auch
So,
schon bei deinem
aber.
Hashtag so.
Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, um von meinem Hashtag
Nein.
abzulenken, bei Interesting für alle Deutsch sprechenden
Ja,
interessant.
also interesting, du musst jetzt interessante Fakten bringen. Das ist so auch der zweite, also wir haben so vier Lerngruppen, ja. Warum, was, wie und wofür? Und dann musst du diesen Typen abholen, der gerne Fakten, Daten, Zahlen haben möchte. Und dann hast du die Menschen in deinem Video drin. Und jetzt kannst du L wie logisch werden. Jetzt kannst du dein Produkt in Szene setzen. Und wir machen kein Video ohne Call to Action. Wir wollen diesen Call to Action am Ende haben. Und das erwartet auch unser Zuschauer und die Zuschauerin. Sie möchte an die Hand genommen werden und sagen, du kannst nach links gehen oder nach rechts gehen. Du kannst in den Webshop oder dich hier anmelden oder du kannst weiterklicken. Er entscheidet oder sie entscheidet selber. Aber sie möchte einen Hinweis haben. Also WILD.
Okay, wenn ich jetzt bei dir in deinem Videoseminar sitze und du erzählst mir das mit dem Wild, WILD, ich folge dir voll und sage, das klingt irgendwie schon klug, was der Jens da sagt, das würde ich jetzt gern machen. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut dem Ganzen vom Kopf her folgen kann, das Ganze dann umzusetzen, daran hapert es. Was sind so die ersten Steps, wenn du sagst, was ist die Hausaufgabe, was gibst du mir mit, wenn ich das jetzt umsetzen will, was du da gerade aufgemacht hast, das Fass?
Ja, in meinen Seminaren machen wir ganz viele Workshops. Ich mag das ganz gerne, nicht nur von vorne dieses Frontloading, sondern auch das Gelernte gleich anzuwenden. Und ich arbeite sehr viel mit Märchen, also Rumpelstilzchen, Schneewittchen. Und da kannst du dir schon vorstellen, was dann meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann machen sollen, dass sie nämlich ein Märchen nach Wild anders erzählen sollen. Und da kommen die coolsten Sachen zusammen. Ich mache ja YouTube-Marketing, ich mache Videoproduktion für Social Media und Videokonzeption für Social Media. Und gerade bei der Konzeption, wo wir es heute drüber sprechen, da kommen ganz viele dieser Workshops. Also wie kriege ich kreative Ideen? Wo fange ich mit einem leeren Blatt Papier an? Was mache ich im Storytelling? Wie finde ich mein Call to Action, wie finde ich überhaupt meine Kernaussage, wie spreche ich, etc.
Apropos sprechen, und zwar, ich bin übrigens hier der Meister der Übergänge, aber in Szene setzen, sprechen, und letztendlich bist du ja auch dein eigenes Produkt. Und damit hat sich auch tatsächlich Bill und Matt und die Karrierebibel beschäftigt, nämlich Vorträge als Marketinginstrument tatsächlich. Also auch tatsächlich selber zur eigenen digitalen Außenministerin dann tatsächlich zu werden. Potenzial?
Ja, wenn man es nicht. Also ich bin da mit diesem Artikel, den wir in unserem Newsletter haben, nicht ganz so einverstanden, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Ich weiß auch, du glaubst, du, also ich habe befür, also du wirst wahrscheinlich wissen, über was ich gerade spreche, nämlich ich habe überhaupt keine Lust, einem Vortrag zuzuhören, wenn er zu werblich ist, wenn er nur mich und mein Unternehmen verkauft. Und das steht da teilweise drin und das fand ich völlig daneben. Ja? Also Vorträge als Marketinginstrument finde ich klasse, aber ich glaube, wenn Sarah einen Vortrag hält, dann ma machst du dann Werbung oder stellst du dich als Expertin dar, Sarah?
ganz klar als Expertin. Also Vorträge, die ich bis jetzt gehalten habe, gingen tatsächlich, klar, dass man stellt dann Cases des Unternehmens vor, weil man will ja was aus der Praxis mitbringen, aber bei mir ging es wie Themenfindung. Ich habe gesagt, jeder kann einfach Content-Marketing für einen Lippenstift machen oder für coole Kosmetikprodukte, aber mach mal für die, ich sage mal, Content-Mauerblümchen, Stützstrümpfe und solche Geschichten. Mal Content-Marketing dafür, ja. Da wird es dann anspruchsvoller. Und dann bringt man natürlich so, wenn man ein bisschen in meine Vergangenheit zurückschaut, ich habe Content für Berufshaftpflichtversicherungen gemacht und da wird es halt recht viel unsexier, wird es nicht mehr. Und natürlich bringt man dann da die Cases mit des Unternehmens, aber vorrangig ging es da nicht ums Unternehmen, da ging es nicht um Berufshaftpflichtversicherungen, sondern tatsächlich einfach darum, wie zur Hölle finde ich Themen, wenn mein Thema per se einfach niemanden interessiert.
Ja, also ich finde auch, also ein Vortrag muss einfach einen Mehrwert haben, auch wenn ich ihn jetzt umsonst höre. Und dadurch, dass ich da als Experte auf der Bühne stehe, mache ich schon Werbung genug für mich oder mein Produkt oder meine Firma. Da muss ich jetzt nicht noch Heizdecken verkaufen. Da bin ich, also, oder Patrick?
Ja, total. Also ich wundere mich eher, dass so die Basis hier wieder nicht stimmt. Also ich sehe dann remote wie in Präsenz ganz viele Vorträge und wenn man irgendwie mitten reinkommt, weiß man erstmal lange, lange nicht, wer da eigentlich gerade spricht. Und da einfach auch im Hintergrund meine Folien dafür zu nutzen, dass zum Beispiel immer im Footer meiner Präsentationsfolien mein Name steht, ein kurzer Kontaktpunkt, wo bin ich entsprechend zu finden oder zu vertecken auf den Social-Media-Kanälen oder auch Konferenzen, ne? Das Hashtag-Marketing, da geht ja ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten auf, die völlig subtil wie charmant sind, ohne dass ich irgendwie unangenehm in irgendeine Sales-Schleife mich irgendwie zwängen muss.
Absolut. Ich gehe da sogar noch ein Stück weiter. Ich habe zwei Vorträge vorbereitet, die beide gleich sind. Die unterscheiden sich dadurch, dass mein Footer einmal unten ist und einmal als Header oben ist, weil je nachdem, wie die Leinwand aufgehangen ist, können Menschen das dann sehen oder nicht sehen. Das ist das eine, was ich mache. Und das andere, was ich mache, ich nehme die Menschen mit auf die Reise und habe eine Agenda, die eingeblendet ist, auch in meinem Header oder in meinem Footer. Und man sieht immer, wo sind wir eigentlich gerade und was kommt gleich noch. Hast du gesehen, glaube ich, als ich den Vortrag mit dir zusammengehalten habe.
Ja, mega. Und das sind halt genau diese Kniffe, ne, die man dann oft nicht berücksichtigt. Es ist ja die Frage, wie kann ich es irgendwie heutzutage, wenn die Leute mich dann am Bildschirm kleben haben, lebt dann der QR-Code, könnte ich darüber einen einfachen Kontakt Richtung LinkedIn herstellen? Auch das könnte man testen. Aber ich bin da voll bei euch, ne? Man muss die Type dafür sein. Völlig klar. Und das Ganze halt leben und lieben, weil ansonsten riechen die Leute auch über die Pixel hinweg, dass du dich nicht wohlfühlst. Ne?
Natürlich.
Und,
ja.
Absolut. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch das Thema Marketinginstrument, Vorträge als Marketinginstrument, das ist tatsächlich eine Marketingdisziplin. Ich muss mir überlegen, wer sitzt denn vor mir? Was interessiert die Leute? Was ist deren Level, auf dem ich die abholen muss, wenn ich ein bisschen einen Input mitbringen möchte? Wir gesagt haben, von wegen kostenlos und die Leute müssen Infos mitbekommen. Den übelsten Vortragseinstieg, der mich dazu gebracht hat, wieder zu gehen, war, es ging tatsächlich witzigerweise, und Jens, das war es nicht du. Es ging um YouTube-Videos. Und der Typ fängt an mit seiner Präsentation und erzählt über 7 Minuten hinweg, warum Videos wichtig sind. Und dachte mir, Alter, ich sitze in deinem Vortrag. Wenn mir nicht klar wäre, dass Videos ein Ding sind, also das ist schon ein paar Jahre her, dass Videos ein Ding sind, dann würde ich hier nicht sitzen. Und jetzt kommt zum Punkt. Und da, finde ich, kommen wir wieder zurück zu so ganz basic Marketing-Dingern. Woher kommen deine Leute? Was interessiert deine Leute? Und wo stehen die gerade? Und wenn ich denen verspreche, ich erzähle denen, keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr genau, worum es ging. Es ging um irgend so ein bisschen advancederes Thema in Sachen YouTube und Videomarketing. Und er fängt an mit, warum Videos wichtig sind und zeigt mir dann irgendwelche Statista-Grafiken aus dem Jahr 2017. Dann bin ich so schnell raus bei der Tür. Und da finde ich, ist schon auch nochmal, dass man nicht vergessen darf, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Präsentationen. Jens, du bist ja eher so der Entertainer oder Edutainer, habe ich gelernt, ein neues Wort. Aber wenn man jetzt nicht der Edutainer ist, sondern eher der Typ ist, der sagt, ich komme lieber ich überzeuge mehr durch Fakten als durch Persönlichkeit, das hört sich jetzt an, als hätte man keine, aber dann finde ich, ist es wichtig, dass du weißt, wer da sitzt.
Also, klar. Klar, also das ist ja auch so, aber ich finde, das ist das Einmaleins als Speaker, ja, dass du vorher wissen musst, wer ist deine Audience, oh, jetzt fange ich auch schon an, Dinglisch zu sprechen, also wer sitzt da im Publikum, du färbst ab, Sarah, wer ist da im Publikum, auf welchem Level sind die, da spreche ich natürlich auch mit dem Veranstalter, oftmals ist es allerdings so, dass die Veranstalter denken, oh, da sitzen Profis drin, ne? Und dann fängst du an und denkst und siehst so in ganz merkwürdige Gesichter und die fragen alle, was soll das denn? Und auf der anderen Seite kann ich den Typen auch verstehen, der da irgendwie mit seinen Warum eigentlich Videos, weil das ist die Frage Nummer eins. Ich habe morgen YouTube, nee, ich habe nicht morgen, das war, wenn wir das aufzeigen, den Quatsch, ich komme ja total durcheinander, wir sind ja live. Also es war letzte Woche, sorry, letzte Woche hatte ich ein YouTube-Marketing Seminar und da ist die erste Frage, ja, warum machen wir eigentlich YouTube-Marketing? Und da fragt der Chef dann auch, warum machen wir YouTube-Marketing? Geh mal in dieses Seminar. Und da höre ich die abstrusesten Antworten. Also das ist, selbst das ist manchmal zu viel, weißt du? Aber wenn du, aber ja, du hast aber völlig recht. Man muss natürlich wissen, wer sitzt dort und was für ein Level haben die.
Ja,
das aber noch ganz. Es kann natürlich als Marketinginstrument auch wirklich absolut funktionieren. Kleine Anekdote, wo du sagst, Edutainer. Ich habe in Hamburg einen Vortrag gehalten bei einem Hotelfachkongress und im Publikum saß zufälligerweise der Entertainment Manager der AIDA Cruises. Und der ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, ey, das war total cool. Endlich mal völlig anderen Vortrag mit lustigen Anekdoten. Kannst du dir vorstellen, das bei uns auf dem Schiff zu machen? Ich so, ja, du kriegst die Reise, du kannst noch jemanden gratis mitnehmen und du kriegst eine Gage. Ich sage, wo ist der Haken? Okay, mache ich. Und dann habe ich, in einer Woche habe ich zwei Auftritte im Theatrium, 45 Minuten und der Rest, da renne ich dann mit so einem Schildchen rum, da steht dann Edutainer drauf, kommt geil. Von Entertainment und Education und das ist AIDA halt ganz wichtig. Also bei mir hat es total gut funktioniert, das als Marketing zu benutzen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte.
Mega. Also wie gesagt, ich glaube, die Kunst ist es halt wirklich, egal zu welchem Thema, die Leute abzuholen, zu begeistern und vor allem auch zum Helden zu machen tatsächlich, dass ja. Sie halt wirklich in ihrem Unternehmen Betroffenheit schaffen können für die einzelnen Kanäle. Klar, ne, die Statista, Zahlen, Daten, Fakten sollte man dann eher auch wieder als Edutainer verpacken können. Ich verpacke das dann halt tatsächlich immer als Joe-Fix-Argumente, sei es halt in Vorträgen oder Webinaren, dass halt hier wirklich in dem Termin Betroffenheit geschaffen wird, Tools, Methoden gezeigt werden, Anekdoten, ganz, ganz wichtig, ne? Also dieses Pragmatische, um halt wirklich das greifbar zu machen, wo sind eigentlich gerade die Schmerzpunkte bei der Webseite, bei der Videostrategie, beim Content-Marketing und dadurch dann halt wirklich die Menschen im Unternehmen einfach zu veredeln und aufzuwerten in ihrer Position und Entscheidungsgewalt, weil das sind ja die größten Schmerzpunkte. Alle gehen raus und meinen, ja, das war jetzt irgendwie zu 5% inspirativ, aber den Rest kriege ich halt nicht umgesetzt, ne? Und das ist halt ganz wichtig, so, ne? Ja. Und was noch ganz wichtig ist, ist unser drittes Thema tatsächlich. Und da bin ich halt sehr gespannt. Und zwar BigCommerce und YouTube haben sich da Gedanken gemacht zum Thema YouTube-Ads, wie man daraus dann wirklich profitieren kann. YouTube-Ads ist ja jetzt auch nochmal ein Riesenfeld. Vielleicht erstmal ein sanfter Einstieg, Jens. Wir haben ja verschiedene Ad-Formate auf YouTube. Wir kennen das alle, ne? Die Skippable-Ads oder die Non-Skippable-Ads. Oder wir suchen was bei YouTube, die In-Search-Ads. Oder wir rufen etwas ab gerade und daneben kommen dann oder darunter die Discover-Ads. Und da ist die Frage, wie beliebt mache ich mich eigentlich als werbetreibendes Unternehmen mit den non-skippable Ads da draußen? Und vielleicht kannst du für uns auch nochmal diese Ad-Formate einordnen oder auch so mal, gibt es für dich so eine persönliche Best-to-Worst-Strategie dabei?
Best-to-Worst, hast du schon mit dem Worst, glaube ich, angefangen, oder?
Ja.
Sarah, wie ist denn das für dich, wenn du vor dem Video sitzt und du musst dir diese Werbung angucken?
Ganz im Ernst, ich bin dann sofort mit den Augen erstmal weg vom Display, so Protesthaltung. Mag ich nicht. So, ich schaue so, aus Prinzip schaue ich jetzt nicht hin.
Ja.
Bisschen so die Kleinkind-Bockig-Version
dann. Ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, warum man Non-Skippable Ads schaltet. Also für mich sind wirklich die Skippable Ads, also die Dinger, die du nach 5 Sekunden überspringen kannst, erstmal die, die ich am allercoolsten finde, neben den Discovery Ads. Okay. Weil die Discovery Ads, da kommst du ja in die ominöse Vorschlagsliste, in die Recommendation Engine, wie YouTube so schön sagt. Und es ist jetzt, man sieht zwar jetzt, dass es eine Anzeige ist, ein bisschen größer, vorher war es ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz, du kommst dort rein. Bringt nur nichts dann, du musst vorher auf deinem YouTube-Kanal Content haben, weil die Leute kommen dann ja durch diese Discovery-Ad auf deinen YouTube-Kanal. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da kein Content da ist, weil dann sind sie weg. Ja, du willst die Leute ja auf deinen Kanal aufmerksam machen. Deswegen finde ich die immer am coolsten. Da kannst du auch wirklich mit sehr viel oder sehr wenig Geld starten und kannst natürlich auch wirklich eingrenzen, wer soll das sehen, welche Interessen oder der hat sich dieses Video angeguckt, der dieses Video gesehen hat, soll auch mein Video sehen. Mhm. Und diese Skippable Ads, die sind halt echt richtig cool für Menschen, die erstmal wirklich ausprobieren wollen, wie das Ganze funktioniert, ohne vielleicht einen Pfennig Geld dafür auszugeben, weil wir können diese Skippable Ads machen. Patrick, das weißt du bestimmt, ohne dass es uns was kostet, richtig?
Hau raus.
Ja, yes, Sarah, kostet nichts.
Hab ich recht? Ja, hast recht. Und zwar nicht, dass ich da so allzu tief drin bin in dem Thema, sondern du bezahlst erst ab Sekunde whatever. Und wenn du in den Sekunden vor der Sekunde whatever deine Botschaft quasi untergebracht hast, zahlst du erstmal nichts für das Überbringen der Botschaft.
Genau, also du zahlst ab Sekunde 29 bei 30 Sekunden oder allgemein ab 30 Sekunden, egal wie lang der ist. Und wenn die Menschen eine Handlung machen, dann auch. Klicken noch auf eine Anzeige von dir, auf eine Schaltfläche, dann auch. Aber ansonsten kannst du es natürlich sehr, sehr geschickt im Storytelling machen. Ich habe das tatsächlich mal für Henkel gemacht. Da hieß es, junge Frauen im Alter von 18 bis 28 kaufen ganz normalen Glasreiniger, aber nicht Sidolin streifenfrei, weil keine Sau will eine Marke bei Glasreiniger. So, und dann haben wir ein Storytelling erfunden, eine starke Frau. Es gab einen One-Night-Stand, sie verlässt ihn, will eigentlich noch mit Lippenstift die Nummer aufschreiben und sieht dann in einem zweiten Spiegel, dass da ganz viele Nummern stehen mit Lippenstift. Und dann holt sie ihre kleine Flasche Sidolin raus, macht psch, 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 wischt den Spiegel und stand dann mit Lippenstift, schreibt sie dann drauf, dein Spiegel war dreckig. So, und jetzt sind die ganzen Nummern gelöscht. Und das haben wir erzählt in 25 Sekunden. Und wir hatten einen wahnsinnigen Watch-Through. Das heißt, bei so einem Clickable-Ad haben wir 18% gehabt, die ganz bis zum Ende durchgeschaut haben. Das ist ein sehr guter Wert, gerade bei Werbung, 18%. Und viele von denen haben aber ab Sekunde 25 die Botschaft verstanden. Alles gut, ja. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Views gehabt und haben für Henkel-Verhältnisse relativ wenig ausgegeben. Ich kann darüber erzählen, weil das schon 8 Jahre her ist. Von daher darf ich das erzählen.
Ja, sehr, sehr cool. In den 8 Jahren hat sich ja auch einiges getan. Was ich auch sehr gerne noch mitgeben möchte, und da hast du ja auch schon mitgespielt mit Kampagnen, das weiß ich. Und zwar kannst du uns mal die Sequencing-Ads näher führen, weil ich glaube, das ist eine sehr unterschätzte Möglichkeit, auch hier wieder eine Geschichte zu erzählen oder einzelne Schicksale der Viewer meiner Ads nochmal abzuholen.
Ja. Richtig, du hast Sequencing, ist ein Mega-Tool. Wir haben damit mal hier für den Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen eine neue App beworben, auf der man Tickets kaufen sollte. Ziel war, 8% mehr Downloads zu haben oder mehr Abverkäufe zu haben. Und dann haben wir Video-Ads erfunden. Einmal, die das Produkt zeigen, einmal eine Bumper-App und einmal ein Produktvideo. Also einmal nur so, wie geil wäre es eigentlich, wenn du, also das ist wieder im Storytelling, wie geil wäre es eigentlich, wenn du unsere App benutzt, wie einfach wäre dein Leben dafür, dann diese Bumper-App und dann eine Produkt-App. Und wir haben das Sequencing so gemacht, die Menschen, die das erste Video übersprungen haben, haben nochmal den Bumper gesehen. Diejenigen, die zum Beispiel das erste Video bis zur Hälfte angeguckt haben, haben den Bumper nicht gesehen, sondern haben gleich das Produktvideo gezeigt, weil wir davon ausgegangen sind, die sind interessiert an dem Produktvideo. Mhm. Und so haben wir insgesamt 16 verschiedene Videos gehabt, die wir ausgespielt haben, je nach Zielgruppe, je nach Storytelling, schnell, langsam und so weiter. Und diese 8% haben wir getoppt. Wir haben 48% mehr Downloads gehabt und eine Umsatzsteigerung. Und wir waren im hohen 100.000er-Bereich von 36% in dem Kampagnenzeitraum von einem Monat. Und geil, das durch diese Sequencing-App. Geht bei Facebook, glaube ich, auch. Heißt dann Audiences oder so ähnlich. Ich bin da nicht ganz so bei Facebook im Bilde. Aber ja, das ist dieses Sequencing. Kann man echt geile Sachen mitmachen.
Klingt mega. Vor allem, da brauchst du halt aber einen entsprechenden Traffic dann auch dafür. Also sonst bist du gleich ausgesequenced sozusagen. Also ich bin jetzt eher bei Facebook-Firmen, was das Ganze angeht, mit den Custom-Audiences und so weiter. Und da, wenn du das so kleinteilig aufteilst, da brauchst du dann schon ordentlich Traffic. Von dem her spannend, was du da erzählst, Jens, so diese Kombi aus dem strategischen Ad-Denken, also dem Zielgruppen-Denken in Sachen Werbestrategie und gleichzeitig das Storytelling. Also das ist ja so eigentlich das, wo wir im Marketing alle hinwollen. Ja. Werbung ideal targeten, die Leute auch noch interessiert.
Ja, oder? Super.
Easy.
Gut gemacht.
Easy. Das heißt, generell verdonnerst du denn die Unternehmen dann gleich, wenn es auch in die Videoproduktion geht? Ich meine, du willst ja maximal etwas rausholen aus deinen Aufnahmen, die du dann entsprechend kreierst und so. Hast du da noch einen Tipp? Und dann gehen wir auch schon in deinen Deep Dive rein. Aber wir haben jetzt halt über Storytelling gesprochen, über entsprechend jetzt auch die YouTube-Ads. Wenn ich schon mal Videos kreiere und auch später für Ads nutzen möchte oder auch für mein Content-Marketing, in welchen Formaten sollte ich das Ganze aufnehmen oder in welcher Auflösung, damit ich das einfach mehrfach recyceln kann tatsächlich?
Ja. Gut, ich mache ja mittlerweile keine Videos selber mehr, also ich produziere keine Videos mehr. Klar. Ich berate Firmen, wie sie Videos einsetzen sollen und dann arbeite ich mit diesen Produktionsfirmen zusammen. Und wenn ich dann sowas habe, wir machen zum Beispiel etwas für YouTube, machen wir vielleicht in 4K, sagen wir es einfach mal so. Dann lassen wir aber in 8K aufnehmen, weil wir dann in das Bild reinzoomen können und andere Ausschnitte wählen können. Und dann können wir, ohne dass wir einen Qualitätsverlust haben, für die Instagram-Story zum Beispiel 1:1 machen. Wir können 9:16 machen für die Stories. Wir können für Facebook 1:1 oder 4:3 machen, je nachdem, was man dort haben möchte. Und so bauen wir uns den Trick. Und ich bin da mittlerweile rangegangen. Das Erste, was ich mal mache bei dem Kameramenschen, weißt du hast ja, er ist ja eigentlich so geschult, dieses magische Dreieck, sag ich mal, genau, ne? Ein Drittel zu haben. Und das nehme ich ihn gleich weg und klebe ihn rauf. Ich möchte bitte die Leute in der Mitte haben und dann schiebe ich sie nachher hin, wo ich sie hinhaben möchte in der Post-Production. Cool. Gibt ja drei Steps, ne? Pre-Production, Production, Post-Production. Pre-Production, alles, was vorher passiert. Production, was beim Dreh ist passiert, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Post-Production ist alles, was hinten raus passiert beim Schneiden. Ein Lieblingsspruch ist, aber das sieht doch gar nicht so gut aus. Fix it in the post.
Ah, cool. Ja, mega. Also, wie gesagt.
Kannst du mich schlanker machen? I fix it in the post.
Geil. Mega. Mega, mega. Sehr, sehr cool. Ja, und wir gehen jetzt auch tatsächlich in die Production, in die Post-Production unseres Formats hier. Nämlich, Sarah, du hast wieder für unseren Gast Jens eine Deep-Dive-Frage mitgebracht.
Ganz genau, lieber Jens. Es ist eben so, dass wir im Marketing versuchen, das meiste rauszuholen. Und wenn wir dich schon mal hier sitzen haben, wollen wir auch aus dir das meiste rausholen und dir eine sogenannte Deep Dive Frage stellen. Und die heutige Frage an dich lautet, was sind absolute No-Gos in YouTube-Videos, die du aber trotzdem irgendwie dauernd überall siehst?
Heieiei, das ist aber wirklich eine Deep Dive Frage, ihr beiden. Also, Was mir am meisten auffällt, ist, dass wir an meinem Zielpublikum vorbei produzieren. Stichwort Relevanz. Relevanz, Relevanz, Relevanz. Das ist das Thema A und O. Ich denke, ich muss die App nach vorne bringen, weil ich jetzt die App gemacht habe, also muss sie gekauft werden. Aber vielleicht hat das gar keine Relevanz für mein Zielpublikum. Vielleicht muss ich sie irgendwo anders abholen. Relevanz ist also für mich das Thema Nummer eins. Erstmal gucken, wie will der Kunde das eigentlich aufbereitet bekommen und nicht, wie will ich das eigentlich ihm schmackhaft machen. Das ist so das A und O. Dann Versprechen einlösen. Der Titel und der Thumbnail, ja, gerade wenn wir über YouTube sprechen, wir müssen ein Versprechen einlösen. Und zwar in den ersten 8 bis maximal 20 Sekunden musst du dieses Versprechen, das du gegeben hast, gleich zeigen, auf den Punkt kommen, weil ansonsten bist du weg. Da warten noch 1000 andere Videos, die dann besser sind. Ich will schnell und einfach auf den Punkt kommen. Dieses Versprechen einlösen, dieser langsame Climax, die ich dann sehe, ganz schlimm. Und was gar nicht geht, ich will nie wieder Image-Videos bei YouTube sehen. Nie wieder. Image-Videos sind Selbstbefriedigung für Chefs, ja. Das will keine Sau sehen, außer der fucking Chef. Das hat null Relevanz. Das geht gar nicht. Gebt das Geld. Das Geld ist so toll. Videoproduzenten lieben Imagefilme, weil da können sie richtig Technik raufhauen, weil keine Sau versteht, was da in Technik steht. Und dann steht da, Imagefilm kostet 30.000 Euro. Wumms. Und da verdienen die Videoproduzenten am meisten dran. Sorry, dass ich das sage. Ich war selber Videoproduzent. Ich weiß es, ja. Ich weiß, dass man damit Geld verdient. Und keine Sau sieht's.
Das war jetzt ein Downer. Ich liebe ja deinen einen Motivator. Nämlich, ich meine, wir sind erstmal alle so ein bisschen Reichweiten gefrustet dann halt, ne? Und bei TikTok kriege ich gleich schnell meine 5-6-stelligen Reichweiten, die aber nichts wert sind. Aber auf YouTube, kannst du uns da mal Hoffnung geben? Ich meine, wenn mein Video schon seine 100, 200 Views erhalten hat, bin ich damit schon gut? Also es gibt so eine geile Zahl, die ich von dir liebe, was so die Views von einigen Videos in der entsprechenden Quote angeht.
Meine Lieblingsantwort, es kommt drauf an. Das ist, glaube ich, auch die Lieblingsantwort von Sarah. Es kommt drauf an. Wenn du eine Nische hast, wo vielleicht 100 Menschen in Deutschland dein Produkt benutzen können und du hast 80 Views, hey, alles richtig gemacht, ja. Also es kommt ja immer drauf an. Wir haben ein Video gemacht für eine Tiefbaufirma. Und diese Tiefbaufirma, da habe ich auch gedacht, so, wer guckt sich Tiefbau an? Kein Mensch guckt sich Tiefbau an. Und wir haben da nicht viel Views drauf. Wir haben einige tausend Views drauf. Aber der Kunde hat dadurch 2 neue Kunden bekommen, die bei ihm noch nie gebucht haben. Und damit hat sich alles schon rentiert. Es ist immer, ne, was ist das Ziel, was ist die Zielgruppe? Am besten sind aber gar nicht diese Views, sondern die Watch-Through. Also wenn du Views hast, ist das das eine. Aber wenn die Menschen nach 10, 20 Sekunden bei einem 3-Minuten-Video raus sind, dann hast du halt alles falsch gemacht. Wenn du aber 70% Watch-Through hast, und das ist bei YouTube eine Note 1, dann hast du alles richtig gemacht. Natürlich, du kannst noch ein bisschen Seeding machen, du kannst dem Ganzen ein bisschen weiterhelfen mit Anzeigen. Das ist dann aber ein bisschen so die Schrotflinte, ne? Ja. Also die Anzeige ist einfach Schrotflinte. Ansonsten musst du halt Seeding machen, musst halt gucken, wo ist dein Zielpublikum noch unterwegs, musst vielleicht auf anderen Kanälen einen Kommentar da lassen mit einem Link zu deinem Video. Es ist ein bisschen Arbeit, von diesen 100 Views hochzukommen, aber es lohnt sich, weil Videos haben nachweislich den besten Return of Investment, funktionieren im Durchschnitt 5 bis 6 Jahre, bevor du sie neu machen musst. Und wenn du dir das mal runterrechnest, was dann ein Video kostet, dann ist das nicht sehr viel Geld.
Und wie war das mit der Zahl? Irgendwie jedes dritte YouTube-Video hat weniger als 10 Views, oder?
Genau, also das ist meine Lieblingszahl, ja. Jedes dritte YouTube-Video hat weniger als 10 Views. Muss man sich mal vorstellen. Krass. Und da schwirren einfach Videos rum, die mal für viel Geld gemacht worden sind. Es werden 30 Milliarden Euro weltweit jedes Jahr ausgegeben für Content, die niemand findet oder niemand sich anschaut. 30 Milliarden Euro. Was könnte man mit diesem Geld alles Schönes machen auf der Welt? Frage ich mich. Also das ist eine Wahnsinnszahl. Und ich rede jetzt hier nicht nur über Videos, sondern allgemein Anzeigen, Banner, total lustige, ne? Also 30 Milliarden.
Das ist echt traurig. Ich würde gerne mal die Zahl wissen der nicht umgesetzten SEO-Strategien, Patrick, die in irgendwelchen Schubläden sterben. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Summe. Hat man mal was machen lassen, damit man das Gefühl hat, man hat was gemacht, aber umsetzen tun wir es jetzt dann doch nicht, weil kommt ja eh bald der Relaunch.
Schublade P, Ablage P. Das stimmt leider. Und was leider auch stimmt, wir sind am Finale angelangt. Und Jens, du kannst dich schon mal mental darauf vorbereiten, denn das letzte Wort gehört ganz dir. Ich fange schon mal an und dann gebe ich rüber zu Sarah. Ich muss wieder sagen, das war didaktisch, unterhaltend, wertvoll. Ganz vielen Dank an Jens und für die Beleuchtung unserer drei Themen und den Deep Dive natürlich. Von daher, ich freue mich auch auf all unsere weiteren Gästinnen. Und ja, Sarah, wie hat es dir gefallen?
Ich fand es auch super. Ich habe tatsächlich auch mal wieder was gelernt, außer das Sprechen, das habe ich verlernt, wie es scheint. Vielen Dank, lieber Jens. Und für alle, die mir beim Rumkrächzen noch länger zuhören wollen oder das vielleicht in Zukunft öfter hören wollen, die können sich einfach in alle gängigen Podcast-Portale einwählen und den Mitschnitt der 121 Stunden live jederzeit on demand nachhören. Wenn du mein Gesicht beim Rumkrächzen auch noch sehen möchtest und Patricks Gesicht und Jens Gesicht, dann Dienstag 18:30 ist der Termin, bei dem du uns quasi im Bewegtbild live auf allen beliebtesten sozialen Netzwerken verfolgen kannst. So, und bevor es jetzt vorbei ist mit Sprechen bei mir, sage ich Tschüss und gebe das letzte Wort rüber an den Jens.
Ich wünsche allen da draußen, dass sie ins Einfachmachen kommen, ja, dass sie einfach mal loslegen, eine Strategie anwenden für YouTube, für Videos, für andere Social-Media-Kanäle, dass sie viele Thumb-Stopper haben, also Scroll-Stopper haben, dass wir vielleicht mal anders denken, revolutionärer werden, diese Image-Videos einfach mal in die Schublade packen, macht was Vernünftiges, denkt wie ein YouTuber, teach, don't sell.
Unterschreibe ich, Haken dran. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.